NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juli 1827. Der Todestag des Berliner Originals Madame du Titre.
Berlin-Mitte, unweit der Spree.
Also es ist ein sehr schöner Friedhof, wo man sich gerne aufhält und auch mal sitzt.
Der französische Friedhof, angelegt 1780.
Der Friedhof hat wunderbare alte Bäume.
Robert Violet, Leiter des Hugenottenmuseums.
Ich verwahre sozusagen das Gedächtnis der französisch reformierten Gemeinden.
Hecken von chinesischem Flieder säumen die Wege, die zu den Ruhestätten führen. Gräber von Nachkommen französischer Migranten, Migrantinnen. Über ihnen die Kronen von 150 Jahre alten Robinien, Rosskastanien, Linden.
Und unter diesen Bäumen ist ein altes Eisenkunstgusskreuz und ein schlichter Eva-Hügel.
Eine Inschrift im Kreuz.
Marie-Anne du Titre, née Georges, fille de Benjamin Georges et de Sarah Robert, née le 27 janvier 1748, morte de 22 juillet 1827.
Jot Vater, was soll denn dit?
Madame du Titre?
Du weißt doch, ich kann keine Toten nicht sehen.
Berliner Original. Große Klappe. Über den Tod hinaus.
In der Nachbarschaft liegen viele Berühmtheiten. Also der Staatsminister Ancillon oder der Schauspieler Devrin.
Ludwig Devrin, der in der Rolle als König Lear sensationelle Erfolge feierte. Der mit seinem Schriftstellerfreund E.T.R. Hoffmann allabendlich zusammensaß. In seinem Stammlokal am Gendarmenmarkt.
Bei Luther und Wegener hat er sich die Kante gegeben. In aller Munde war das. Damit wirbt heute Luther und Wegener immer noch.
Madame du Titre hatte Ludwig Devrient bewundert.
Ja, aber sie hat ihn auch schockiert mit einigen ihrer Aussprüche.
Sagen Sie mir, Devrientchen, warum sind Sie denn, wie Sie noch klein waren, Ihren Vater fortgelaufen und unter die Lumpenkomödianten gegangen?
Ludwig Devrient ertränkte seinen Schock bei Luther und Wegener mit einer Flasche schweren Burgunder. Das ist eine der Anekdoten, die der Theaterregisseur Friedrich Tietz aufschrieb. 1854, in seinem Essayband Bunte Erinnerungen an frühere Persönlichkeiten, Begebenheiten und Theaterzustände aus Berlin und anderswoher.
Madame du Titre ist ja nicht auf den Mund gefallen.
Dafür widmete ihr die Stadt Berlin 20 Jahre lang ein Ehrengrab.
Ihre anekdotisch überlieferten Gespräche trugen zu einer bürgerlichen Emanzipation in Berlin und Preußen bei.
So die Begründung der Stadt.
Die neueste Liste von 2016, da ist sie nicht mehr drauf.
Bei Madame du Titre war eine solche Popularität, wie sie die Anerkennungskriterien unabdingbar verlangen, heute leider nicht mehr feststellbar.
Jetzt maule ich.
Aber wir werden das Grab nicht einebnen.
Ihre Anekdoten waren Gassenhauer, wurden erzählt und wiedererzählt. Landeten in Tagebuchaufzeichnungen, Lebenserinnerungen, Zeitungskolumnen. So auch der Ausspruch, mit dem sie König Friedrich Wilhelm III. Begrüßte, auf der Straße unter den Linden.
Na, was ist denn das, Majestätchen? Man ist so stolz. Steuern nehmen kann er, aber die reiche du Titrin grüßen ist nicht.
Sicher wurde hinzugefügt, weggelassen, ausgeschmückt. Aber im Kern zeugen die Überlieferungen vom Humor ihrer Schöpferin. Im absolutistischen Berlin entwickelte eine bürgerliche Wortwitz auf offener Straße.
So hatte sie eine Gesellschaft viel von Goethes Torquato Tasso gehört und fuhr gleich auf der Heimfahrt zu Schumanns Porzellanfabrik, um eine
Torquato Tasse
zu kaufen. Also das finde ich sehr komisch.
Von Madame du Titre selbst existiert kein Schriftstück. Wenn sie wenigstens Briefe verfasst hätte, aber nichts. Nicht eine Signatur.
Ich glaube nicht, dass es keine Briefe gab. Also das würde gar nicht passen in die Zeit. Man hat damals kommuniziert in Briefform. Aber es ist leider so, dass ja auch vor allem durch die Kriege viele Dinge verloren gegangen sind oder man vielleicht noch nicht richtig gesucht hat.
Silke Siebrecht-Grabig, Leiterin der Museen in Schloss Reckahn.
Da ist es hilfreich, die Netzwerke zu kennen. Mit wem war Madame du Titre betraut, mit wem war sie verwandt, mit wem war sie befreundet?
Also ihr Mann hat eine Kartonfabrik in der Köpenicker Straße 50 betrieben, eine sehr angesehene Fabrik.
Mit 33 Jahren heiratete Marie-Anne Georges Etienne du Titre, den Enkel eines Färbers aus dem französischen Sedan.
Also ihr Mann war ein sehr hoch anerkannter Kaufmann oder Kartonfeber. Und man war schon in den gehobenen Gesellschaftsschichten sicherlich unterwegs.
Gehobenere Kreise um 1800 besuchten Salons. Geheimgesellschaften fuhren aufs Land, in die Mark Brandenburg zum Barockschloss Reckahn. Hier trafen sich Adlige und Bürgerliche zum geselligen Beisammensein.
Geselligkeit in Rekan, das bedeutete in erster Linie Gespräche suchen mit Friedrich Eberhard und Christiane Luise von Rochow einerseits, andererseits wirkliche Geselligkeit in Form von Essen, Tafelrunden, Musikabende.
Schloss Rekan bildete einen Treffpunkt für Frauen mit ungewöhnlichen Lebenswegen. Da ist die Schlossherrin selbst. Da ist die Sozialreformerin Kasimire von der Lippe, Suzette Henri, Malerin und erstes weibliches Mitglied der Akademie der Künste. In den 1790er Jahren lud das Gutsherrenpaar in sein Palais in Berlin ein, zu Tee und Häppchen.
Mit 200 Personen. Dann gab es halt Tische, wo man das Kartenspiel oder Würfelspiel machte. Und andere unterhielten sich einfach, schlenderten durch das Haus, man kam zusammen.
Könnte es nicht sein, dass Madame du Titre in ihrer Kutsche zum Leipziger Platz fuhr, um die Gesellschaft zu besuchen, Wein zu nippen und Happen zu naschen?
Es ist denkbar, ja, warum nicht?
Sicher trug sie einen mondänen Hut mit Krempe und Federn.
Guten Morgen, Madame Löwen. Geben Sie mir mal einen neuen Samthut.
Wünscht Madame den Hut in der Fasson ihrer einen Tochter oder ihrer anderen Tochter?
Hinten wie der von meiner ältesten Tochter und vorne wie von meiner jüngsten ihrer.
Vielleicht spazierte sie mit diesem Kopfputz über den Gendarmenmarkt am französischen Dom vorbei. Vielleicht traf sie in der Gegend Suzette Henri, die Malerin.
Suzette Henri, die Tochter von Daniel Chodowiecki, und die Familie Chodowiecki war sehr, sehr stark vernetzt innerhalb dieser französischen Kolonie.
Auch Madame du Titre wuchs in jenem Teil Berlins auf, in dem sich ihre Großeltern und deren Landsleute niederließen.
Die Großeltern kamen aus der Nähe von Sedan als Flüchtlinge nach Berlin und der Vater hatte am Weidendamm eine Bierbrauerei, Benjamin Georges, und ihre Mutter war eine geborene Robert. Das war sicherlich ein Haushalt, der nicht sehr arm war.
Marie-Anne du Titre, Enkeltochter französischer Refugiés, die vor den erbarmungslosen Verfolgungen seitens der katholischen Staatsmacht geflohen waren. 1685 erklärte Ludwig XIV. Die calvinistischen Protestanten für vogelfrei. 200.000 Reformierte verließen ihre Heimat, migrierten in die Schweiz, nach Irland, Russland, Hessen. Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm warb um die Flüchtlinge und machte Brandenburg zum Haupteinwanderungsland.
Berlin, Brandenburg, Preußen ist ja durch den Dreißigjährigen Krieg sehr stark gebeutelt worden. Und der große Kurfürst, selbst reformierter Konfession und mit einer Reformierten verheiratet, hat ein Interesse gehabt, natürlich möglichst viele Fremde ins Land zu holen, um die Wirtschaft anzukurbeln, ein stehendes Heer zu finanzieren.
In Berlin siedelten sich rund 7.000 Glaubensflüchtlinge an. Um 1700 war jeder fünfte Berliner ein Flüchtling, ausgestattet mit besonderen Privilegien.
Also Steuerfreiheit zunächst einmal, Unterstützung bei Manufakturgründung, Erhalt von Grund und Boden. Häuser wurden ihnen zur Verfügung gestellt. Die Hugenotten, wie man dann später ja zu diesen Einwanderern gesagt hat, konnten ihren Glauben ausüben, wie sie wollten. Und das war schon was Besonderes. Und der Kitt, der sozusagen diese Gruppe zusammenhielt, immerhin fast 17.000 Personen dann, war Glaube und Sprache.
In der Familie des Brauereibesitzers Benjamin Georges wurde also Französisch gesprochen.
Die zweite Generation war bereits zweisprachig. Auch die Kultsprache im Gottesdienst war natürlich Französisch.
Marie-Anne war das 9. von 10 Kindern. Mit Sicherheit genoss sie eine Grundschulausbildung.
Die französisch reformierten Gemeinden, da gab es die Schulpflicht bereits im 16. Jahrhundert, was die Deutschen nicht hatten.
Berlin verdankt den Fremden seine urberlinischen Buletten und Schrippen. Die erste Brühwurst stammt von einem Franzosen. 1741 brauten Einwanderer Weißbier und nannten es Champagne du Nord. Auch den typischen Humor schenken die Hugenotten Berlin, wird gesagt. Vielleicht ist es genau dieser Humor, den Madame du Titre auf der Zunge trug und mit dem sie zuweilen ihren Besuch empfing.
Heute kommt nur schon zum Tee.
Sie hatte diesen Mutterwitz und man hat sie belächelt, aber im Grunde genommen wahrscheinlich auch sehr ernst genommen. Also Berliner Schnauze ist ja oft so, dass es genau auf den Punkt trifft.
Zusammen mit ihrem Mann lebte Madame du Titre in einem Bürgerhaus an der Poststraße. 3 Kinder brachte sie zur Welt. Der Sohn starb früh. Für eine erstklassige Bildung ihrer Töchter engagierte sie einen Erzieher, den älteren Bruder des Botanikers und Dichters Adelbert von Chamisso.
Die beiden Töchter, die sind dann später sehr gut verheiratet worden. Die ältere Sarah Augustine hat dann einen Seidenhändler geheiratet und die jüngere Tochter Marie-Louise, dem Bankier Wilhelm Christian Benecke.
In den raren Zeugnissen über sie wird Madame du Tertre als eine elegante Dame beschrieben. Als die gutmütigste Frau von der Welt. Königstreu und schlagfertig.
Sie ist zum Beispiel mal gefragt worden nach ihrem Wohlbefinden. Und zu dieser Zeit ging es dem Bankhaus Benecke, wo ihre Tochter ja eingeheiratet hatte, nicht so gut. Und da hat sie dann geantwortet:
Soweit ganz gut, bloß die Benekes wollen nicht so recht.
Madame du Tertre war eine Theatergängerin. Einmal sah sie Shakespeares Lady Macbeth, wie sie mit einem Kerzenleuchter über die Bühne schritt. Totenstille im Saal, dass selbst das tropfende Kerzenwachs zu hören war.
Aber Macbethchen, Macbethchen, sie tritten ja.
Im originellsten Putz sei sie fast jeden Abend in ihrer Loge erschienen, erinnert sich die Schauspielerin Caroline Bauer, und hätte laut flüsternd das Bühnengeschehen kommentiert.
Ich hatte mir vorgenommen, den großen Jöte doch auch mal zu besuchen. Und ich hab dem Gärtner einen harten Taler, dass er mir in die Laube verstecken und einen Wink geben sollte, wenn Jöte käme. Und wie er nun die Allee runterkam und der Gärtner mir gewunken hatte, da trat ich raus und sagte: Angebeteter Mann. Da stand er stille, legte die Hände auf den Rücken, sah mir groß an und fragte: Kennen Sie mir? Ich sagte: Großer Mann, wer sollte ihn nicht kennen? Und fing an zu deklamieren: Fest gemauert in der Erde steht die Form aus Gips gebrannt. Darauf machte er mir einen Bückling, drehte sich um und ging weiter. So hatte ich dann meinen Willen gehabt und den großen Jöte gesehen.
Madame du Tertre, ein Groupie, das dem Superstar der Zeit auflauerte. Ob sie ebenso in Rahel Levins Dachstube marschierte und die Gesellschaft aufmischte?
Nein, habe ich nichts gefunden. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil einfach, wenn sie Goethe begrüßt mit einem Schiller-Zitat, sie war einfach nicht intellektuell genug, glaube ich.
Ihrem Hausarzt ersparte sie das Treppensteigen, indem sie das Fenster aufriss und ihm die Zunge entgegenstreckte.
Doktorke, mir fehlt nichts.
Für den Schriftsteller E.T.H. Hoffmann sei Madame du Tertre die einzige gewesen, die das Berlinische mit Grazie spreche. Ihre schöne und unverheiratete Gesellschaftsdame wiederum schämte sich ob des Dialekts ihrer Begleiterin. Es war ein Tag im Winter, als die beiden über die Straße schlenderten und Madame du Tertre von ihren morgendlichen Aktivitäten erzählte.
Denken Sie sich, Liebeken, von der B bin ich zu der D gelaufen und von der D bin ich zu der M gelaufen. Und dann bin ich wieder zu der F gelaufen und von der F bin ich zu der K gelaufen. Und wie ich so gelaufen bin,
Papa, da... Madame du Tertre. Und die gegangen, gegangen, nicht gelaufen.
Wat? Gegangen, gegangen, Mamselkin. Ich bin gelaufen, gelaufen und ich hab den reichen du Tertre gekriegt. Und Sie sind gegangen, gegangen und haben noch kein nicht gekriegt. Also ist gelaufen besser wie gegangen. Merken Sie sich das.
Ihre Bühne war die Straße, war der öffentliche Raum, der Fischmarkt, das Kutschenfenster.
Guten Morgen, seine Majestät.
So schuf sie sich eine Speakers Corner. Sinnbild für freie Reden und die freie Meinung.
Ich glaube, dass genau in dieser Zeit das beginnt, dass einige Frauen des Adels, des Bürgertums verstehen, ich habe eine Stimme und ich will sie auch einbringen.
Die Museumsleiterin Silke Siebrecht-Grabig.
Und das machen alle, die in diesem Kreis von Christiane Luise auch waren. Und das hat Madame du Tertre auch auf ihre Weise gemacht. Man traut sich, die Meinung zu äußern.
Insofern sind Madame du Tertres Anekdoten ein Akt der Emanzipation. Sowohl als Frau als auch als mündige Bürgerin. Selbst wenn das gesprochene Wort ein Ereignis des Augenblicks ist.
Oh, Jemini, hier kommt eine dolle Kuh.
Ich würde ihr gern begegnen.
Manchmal setzt sich Robert Violet auf den französischen Friedhof. Mit Blick auf das Grab von Madame du Tertre.
Besucher, die über den Friedhof gehen, wo sie bestattet wird, würde mich einfach interessieren, wie sie das kommentiert.
Madame du Tertre ist tot. Aber wer weiß das schon?
Wenn ich mir so denke, wer von meinen Verwandten all das schöne Geld erben tut, möchte ich am liebsten ja nicht sterben.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Madame du Tertre, die am 22. Juli 1827 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.